Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der ehemalige italienische Ministerpräsident Berlusconi ist im sogenannten Ruby-Prozess zu einer Haftstrafe von 7 Jahren verurteilt worden. Außerdem darf er keine öffentlichen Ämter mehr übernehmen. Das Gericht in Mailand sah es als erwiesen an, dass Berlusconi sein Amt missbraucht und Sex mit einer minderjährigen Prostituierten hatte. Das Urteil erfolgte in erster Instanz. Es ist nicht rechtskräftig, wenn Berufung eingelegt wird.
Jubel bei Berlusconi-Gegnern draußen vor dem Justizgebäude. Über einen Monitor der vielen Fernsehjournalisten hatten sie live mitverfolgen können, wie 20 Minuten nach 17 Uhr Richterin Giulia Turi das Urteil verkündet. Schuldig und 7 Jahre Haft für den ehemaligen Ministerpräsidenten. Damit geht das Gericht noch über den Strafantrag der Staatsanwaltschaft hinaus. Die hatte 6 Jahre Haft gefordert. Tumultartige Szenen, als Daniela Santanché, eine Vertraute Berlusconis, das Gericht verlässt. Was wird Berlusconi jetzt tun, fragen die Journalisten. Wird er seine Minister aus der Regierung zurückziehen und diese damit platzen lassen? Regierung und Gericht haben nichts miteinander zu tun, antwortet sie. Für die Richter hat sich Silvio Berlusconi an der Prostitution Minderjähriger beteiligt. Im Mittelpunkt des Verfahrens neben Berlusconi Ruby Rubacuori, zu Deutsch die Herzensbrecherin. Sie hat, so das Gericht, bei Berlusconis Festen Sex gegen Geld geboten. Außerdem wird Berlusconi wegen Amtsmissbrauchs und Nötigung verurteilt, weil er als amtierender Ministerpräsident die Polizei in Mailand gedrängt hatte, Ruby freizulassen, als diese wegen Diebstahls inhaftiert war. Allerdings rechtsverbindlich wird das Urteil erst in dritter Instanz und gegen den heutigen Spruch wird Berlusconi sicherlich Berufung einlegen.
Die Härte des Urteils überrascht viele, am meisten wohl Silvio Berlusconi selbst. Bis zuletzt hatten seine Getreuen und er beteuert, sie würden auch nach dem Prozess an der Regierung festhalten. Allerdings erscheint es durchaus möglich, dass jetzt Silvio Berlusconi diese Zurückhaltung aufgibt. Morgen will er mit seiner Partei über das weitere Vorgehen beraten.
Die Spur des flüchtigen Geheimdienstenthüllers Snowden hat sich in Moskau verloren. Gestern war erwartet worden, dass er von dort aus zunächst nach Kuba und dann weiter nach Ecuador fliegt, um Asyl zu suchen. Die Maschine nach Havanna hob heute aber offenbar ohne Snowden ab. Nun wird spekuliert, ob er noch in Moskau ist oder auf dem Weg zu einem anderen Ziel.
Wo ist Snowden? Manche Reporter hatten die ganze Nacht am Moskauer Flughafen gewacht, andere schnell noch ein Ticket gebucht für den Flug nach Havanna, auf dem auch Edward Snowden Russland heute verlassen sollte. Doch Snowden war nicht an Bord, twitterten die, die ihn auf Platz 17a suchten. Für den war er angeblich gebucht. Platz 17a blieb leer. Mit Verspätung hob die Maschine ab. An Bord 2 Dutzend Journalisten, aber wohl kein Edward Snowden. Die Flucht des Mannes, den die USA weltweit suchen, wird immer spektakulärer und ist offensichtlich perfekt geplant. Gestern soll er in Moskau gelandet sein, mit dieser Maschine aus Hongkong kommend. Das russische Staatsfernsehen zeigt ein Bild Snowdens im Flugzeug. Ob Fotomontage oder echt, bleibt rätselhaft. Aus der Transitzone des Flughafens soll Snowden dann Asyl beantragt haben, in Ecuador. Dessen Außenminister bestätigte das heute. Man werde den Antrag prüfen und sich dabei von den Menschenrechten leiten lassen, sagte er. Doch wo ist Snowden jetzt? Er habe das Land verlassen, schreiben russische Agenturen. Bestätigt ist das nicht. Andere spekulieren, er könne noch in Moskau sein, in der Botschaft von Ecuador. Auch WikiLeaks-Gründer Assange versteckt sich ja in einer Botschaft Ecuadors in London. Assange meldete sich heute zu Wort. Snowden sei gesund und in Sicherheit. Wo, das sagte er nicht. Der Kreml schweigt auch. Man habe keine Informationen über Herrn Snowden, hieß es heute. Vielleicht ist er doch an Bord des Havanna-Flugs, in einer gesonderten Ruhekabine fürs Flugpersonal. Auch diese Vermutung gibt es hier.
In den USA hat Snowdens Flucht diplomatische Verstimmung ausgelöst. Außenminister Kerry kritisierte sowohl Hongkong als auch Russland, weil sie die Flucht nicht verhindert hätten. Die USA fordern Snowdens Auslieferung und werfen ihm Spionage und Datendiebstahl vor. Er hatte im Auftrag des US-Geheimdienstes NSA an der Internetüberwachung mitgearbeitet und ihr Ausmaß öffentlich gemacht.
Es ist ein diplomatischer Albtraum für den Präsidenten. Ohnmächtig muss er zuschauen, wie einer der meistgesuchten Männer mit brisanten Geheiminformationen im Gepäck mit der Supermacht Katz und Maus spielt und dabei stets die Nase vorne hat. Außenminister Kerry zu Besuch in Indien droht Snowdens Unterstützern unverhohlen. Die USA sind empört, dass Hongkong ihn ausreisen ließ, obwohl Washington einen Auslieferungsantrag gestellt hatte. Und die Art, wie Moskau nun provoziert, sich ahnungslos stellt und Obama wie einen hilflosen Bittsteller wirken lässt, erbost Kerry. Das wird ohne Frage spürbare Konsequenzen haben auf unsere Beziehungen. Nicht nur mit Hongkong, sondern auch mit Russland. Auch Obamas Pressesprecher machte heute Druck auf Moskau. Wir haben unzählige hochkarätige Kriminelle auf Bitten Moskaus ausgeliefert. Nun erwarten wir von Russland, dass die Regierung Snowden zurück in die USA schickt. Dafür allerdings gibt es derzeit keine Hinweise, musste auch Obamas Sprecher eingestehen.
Es geht längst nicht mehr nur um den Informanten und mögliche weitere peinliche Enthüllungen. Dies ist auch ein Debakel für Obamas Außenpolitik. Zuletzt hatte er sich intensiv um bessere Beziehungen zu China und Russland gekümmert. So sehr, dass Republikaner ihm dies schon als Schwäche auslegten. Umsonst scheint es im Moment. Eine bittere Blamage auf offener Bühne.
Mehr zu den politischen Verwicklungen um die Flucht des Geheimdienstenthüllers Snowden finden Sie auf tagesschau.de. Die Bundesregierung verlangt von Großbritannien Auskunft über die Ausspähung von Telefon- und Internetverbindungen deutscher Bürger. Das Innenministerium reichte dazu einen Fragenkatalog über das Programm Tempora ein. Mit ihm wurden laut NDR und Süddeutscher Zeitung systematisch Internet- und Telefonverbindungen aus Deutschland ins Visier genommen. Der britische Geheimdienst habe unter anderem ein Glasfaserkabel ausgespäht, über das ein Großteil der deutschen Überseekommunikation abgewickelt werde. Die Außenminister der Europäischen Union diskutieren weiter über neue Beitrittsgespräche mit der Türkei. Bundesaußenminister Westerwelle schlug bei einem Treffen in Luxemburg einen Kompromiss vor. Danach sollen die Verhandlungen fortgesetzt werden, aber offiziell erst im Herbst. Hintergrund ist das gewaltsame Vorgehen der türkischen Polizei gegen Demonstranten. Morgen wollen die Minister entscheiden. Das Votum muss einstimmig sein.
Die Begrüßungen waren freundlich und entspannt, aber die Außenminister wussten, dass sie eine harte Nuss knacken mussten. Der Fahrplan für den EU-Beitritt der Türkei sieht ab Mittwoch die Behandlung eines neuen Kapitels vor. Aber angesichts solcher Bilder hatten vor allem Deutschland, die Niederlande und Österreich starke Vorbehalte, ob die EU die Beitrittsverhandlungen fortsetzen sollte, als sei in der Türkei nichts geschehen.
Ja, von Zumachen keine Rede, aber notwendig ist auch nicht alles aufzumachen und dabei die Augen zu verschließen vor dem, was gerade in der Türkei passiert, nämlich dass Demonstrationsrechte, dass freie Meinungsäußerungsrechte, die jedem Bürger zustehen, offensichtlich nicht im vollen Maß gewährleistet sind.
Die Gegenposition vom Außenminister Schwedens. Der Beitritt neuer Mitglieder ist eines der wichtigsten Mittel der EU-Politik. Das hat Europa Frieden und Stabilität gebracht. Da kann es nicht um kurzfristige Launen gehen. Festgefahrene Positionen, bis am Nachmittag der deutsche Außenminister offenbar in Absprache mit der Kanzlerin einen Kompromissvorschlag auf den Tisch legte.
Einerseits können wir nicht so tun, als würden die Beratungen hier in einem luftleeren Raum stattfinden und das hätte es die letzten Tage nicht gegeben. Andererseits aber müssen wir auch sehen, dass unsere gemeinsamen, allseitigen, strategischen, langfristigen Interessen gewahrt werden.
Die EU soll jetzt grünes Licht geben für neue Verhandlungen. Diese würden aber erst im September beginnen, wenn ein neuer Bericht vorliegt über die Entwicklung in der Türkei.
Das Oberlandesgericht München hat im Prozess um die Mordserie der rechtsextremen Terrorzelle NSU mit der Beweisaufnahme begonnen. Dabei ging es heute um den Mord an einem türkischstämmigen Schneider in Nürnberg im Jahr 2001. Insgesamt werden der Terrorgruppe 10 Morde vorgeworfen. In allen Fällen wird die Hauptangeklagte Zschäpe der Mittäterschaft beschuldigt.
Ein kleiner Schneiderladen in der Nürnberger Südstadt war im Juni 2001 Schauplatz eines kaltblütigen Mordes. Abdurrahim Özudoğru wurde mit 2 Kopfschüssen aus nächster Nähe ermordet. Er war als der Schneider im Viertel bekannt. Özudoğru arbeitete aber auch als Schichtarbeiter bei Siemens.
Er wird brutal ermordet und das Erste, was geschieht, ist, dass da Drogenhunde in der Werkstatt auftauchen, im Keller, in der Wohnung, sogar das Auto wird durchsuchen. Da frage ich mich schon, ist das Routine in Nürnberg? Macht man das immer, wenn ein Mensch umgebracht wird?
Gefunden wurde seinerzeit nichts. Stattdessen beklagte der damals zuständige Ermittler mehrfach als Zeuge im NSU-Prozess die gewachsene Unordnung in Wohnung und Schneideratelier des Opfers. Beate Zschäpe verfolgte wie immer das Geschehen im Gerichtssaal ohne erkennbare Anteilnahme. Sie verschwand hinter ihrem Laptop, als Tatort und Opfer in Dutzenden von Fotos gezeigt wurden. Angeblich soll es Hinweise auf Unterstützer des NSU in Nürnberg geben. Belege fehlen noch.
Der gesunde Menschenverstand spricht dafür, dass die Täter auf eine breite logistische Basis zugreifen konnten. Und dies werden wir im Rahmen des Verfahrens versuchen zu belegen.
Vorgestellt wurden im Gerichtssaal auch die Bekennervideos des NSU, in denen sich die Gruppe über ihre Opfer lustig machte. Völlig unergiebig blieb die Vernehmung der Zeugen aus dem Viertel. Die einen konnten sich kaum noch erinnern, andere bemühten die Fantasie. Kein leichter Tag für die Münchner Richter.
Die CDU-Vorsitzende Merkel hat die Bundestagswahl am 22. September als Richtungsentscheidung für Deutschland bezeichnet. Auf einem Kongress von CDU und CSU in Berlin warb sie heute für das gemeinsame Wahlprogramm. Dagegen äußerten Opposition und der Koalitionspartner Kritik. FDP-Spitzenkandidat Brüderle sagte im Deutschlandfunk, er sehe bei vielen neuen Ausgaben nicht, wie sie finanziert werden sollten. SPD-Chef Gabriel sprach von einem angekündigten Betrug am Wähler.
Sie soll es richten. Die Union setzt beim Bundestagswahlkampf auf die hohen Popularitätswerte der Kanzlerin. Nicht nur die CDU, auch die CSU will vom Kanzlerbonus profitieren und stellt sich voll hinter Angela Merkel.
Wir werden in 90 Tagen hier von Berlin aus verkünden können, Angela Merkel bleibt Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland.
Die Vorstellung des Wahlprogramms vor 600 eigenen Abgeordneten soll auch die Direktkandidaten der Union auf den Bundestagswahlkampf einstimmen. Höhere Mütterrenten, mehr Kindergeld, eine klare Absage an die rot-grünen Steuerpläne. Für die Kanzlerin ist der 22. September eine Richtungswahl.
Dann geht es darum, ob Deutschland unter Führung von CDU und CSU weiter auf Erfolgskurs bleiben oder, man muss das so klar sagen, ob es mit rot-rot-grün bergab geht.
Die SPD bietet gleich zwei Kritiker auf. Sie halten die Union für unseriös und rückwärtsgewandt.
Das hier ist der Wahlbetrug mit Ansage. Die gleichen Versprechen werden wiederholt und wieder wird nicht gesagt, wie es bezahlt werden soll.
Die Konzentration nur auf eine Person, in diesem Fall ein reiner Kanzlerwahlverein wieder einmal zu sagen, ist nicht Sache der SPD. Wir nehmen die Wählerinnen und Wähler ernst.
Die Union stört diese Kritik kaum. Sie stellt mit ihrem Programm die Kanzlerin zur Wiederwahl.
CDU und CSU zielen auf Wähler in der politischen Mitte. Den Vorwurf unbezahlbarer Wahlversprechen kontern die Unionsparteien mit dem Verweis auf sprudelnde Steuereinnahmen. Auch wenn die Union es offiziell nicht so nennt, mit der Auseinandersetzung Schwarz-Gelb gegen Rot-Grün hat der Lagerwahlkampf begonnen.
Der neue Trainer des FC Bayern München, Pep Guardiola, hat sich in München vorgestellt. Der Erfolgscoach vom FC Barcelona ist beim Rekordmeister für die nächsten 3 Jahre unter Vertrag. Zum Trainingsauftakt übermorgen werden 25.000 Zuschauer erwartet.
Es ist sein neues Reich. Pep Guardiola besucht die Münchner Arena, wo er ähnliche Erfolge sammeln soll wie sein Vorgänger Jupp Heynckes.
Ich habe Wildung hier, aber ich bin mir dessen bewusst, aber ich nehme diese riesige Herausforderung an.
Der Katalane weiß, mit hohen Erwartungen umzugehen. Als Trainer von Barcelona hat er 14 Titel in 4 Jahren gewonnen. Jetzt will er eine neue Ära beim FC Bayern begründen. Für ihn eine neue Kultur, eine neue Sprache. Aber Pep Guardiola weiß, was er will, wenn er auf der Bayernbank Platz nimmt.
Ich liebe es anzugreifen. Das ist meine Idee an Fußball.
Und deswegen glaube ich, ist Pep Guardiola genau der richtige Mann, um diese enorme Herausforderung nach einem gigantischen Jahr mit diesem Verein, mit den Fans, mit uns allen zusammen anzunehmen.
Der Champions-League-Sieger will sich mindestens 3 Jahre am spanischen Meistertrainer erfreuen. Ein paar Titel wären auch nicht schlecht.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 25. Juni.
Es strömt weiter kühle Luft zu uns nach Deutschland. In ihr entwickeln sich vor allem nachmittags Schauer. Das Tief, das nach Polen zieht, beschert im äußersten Südosten und Osten Regen. In der Nacht klingen die meisten Schauer ab. An den Alpen, in Ostbayern, Sachsen und Brandenburg regnet es zeitweise, in der Lausitz auch ergiebig. Am Tag regnet es an Oder und Neiße teilweise kräftig, im äußersten Südosten ab und an. Sonst dichte Wolken und etwas Sonne, vor allem am Nachmittag dann einzelne Schauer. In der Südhälfte sind sie häufiger und teilweise gewittrig. Der Wind wird schwach bis mäßig, an der Nordsee frisch, bei Schauern und an der See starke Böen. In der Nacht 14 Grad in Brandenburg und 6 Grad in der Eifel. Am Tag 13 Grad an den Alpen und 20 Grad am Oberrhein. Die Aussichten. In den kommenden Tagen bleibt es bei wechselhaftem Wetter mit Sonne, dichten Wolken und einzelnen Schauern. Am Donnerstag dazu einzelne Gewitter.
Wir sind wieder da um 22.15 Uhr mit Karin Mioska. Ihre Tagesthemen: Versteckspiel, wo ist Edward Snowden? Und der Neue ist da, Pep Guardiola stellt sich vor. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.